Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sunny, herzlich willkommen heute am 20. November 2023 zur 849. Folge Verbinde die Punkte. Ja, das Land des Geldes, mein heutiger Titel. Aber bevor wir auf die aktuellen Geschehnisse eingehen, möchte ich noch etwas zur letzten Sendung loswerden. Mir ist etwas ausgekommen. Man verzeih mir, meine Kinderstube hat gerade Mittagspause gemacht. Ihr habt mich ertappt, ich habe einen Pauseknopf in meinem Aufnahmeprogramm, den ich regelmäßig drücke, wenn ich mal kurz durchschnaufen muss zum Beispiel. Oder die Seiten neu laden muss, um das Ganze in der Sendung zu beschleunigen, dass wir da keinen Delay haben. Und ich habe diesen Knopf ungefähr schon gefühlt 8000 Mal gedrückt. Und ja, das 8000 erste Mal hat es nicht funktioniert, ohne dass ich das allerdings gemerkt habe. Und da war jetzt eine rund zweiminütige Pause drin, die garniert war mit ein, zwei Hustern und einem kleinen Bäuerchen. Wie gesagt, man möge mir verzeihen, beweist eventuell dem einen oder anderen, dass ich noch nicht, zumindest nicht vollständig von einer KI gesteuert bin und da auch noch etwas Menschliches hinter dem steckt, was ich da regelmäßig Sunny nennt. Ja, wie gesagt, betrachte die Dinge weiterhin mit Humor und im schlimmsten Fall hat es bei dem einen oder anderen für einen überraschenden Lacher an einem verregneten Herbsttag gesorgt und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Somit kommen wir zu den aktuellen Angelegenheiten und da ist es dieses Wochenende vor allem wert, einen Blick nach Argentinien zu werfen, wo am gestrigen Sonntag die Wahlen stattgefunden haben. Es waren die letzten Wahlen im dritten Wahlgang, wenn ich das richtig verstanden habe. Und im Vorfeld, ich habe darüber berichtet, wurde bereits über gewisse Betrugsvorwürfe gesprochen. Dem war allerdings nicht so. Und hier haben wir den Javier Milei, ist tatsächlich nun neuer Präsident Argentiniens geworden. Schauen wir uns gleich zu Beginn an. Zuerst allerdings noch der kleine Hinweis, wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier bekanntermaßen nur an der Oberfläche. Ja, wir beginnen nicht in Argentinien, aber dennoch im spanisch sprechenden Umfeld, im wahrsten Sinne des Wortes in Spanien, wo sich seit Wochen ein massiver Protest, nicht nur in Madrid, sondern in vielen, vielen anderen spanischen Städten ebenfalls, gegen Amnestie und den Präsidenten Sanchez gebildet hat. In den deutschen Medien, weitestgehend ausgeklammert, wie wir das kennen, hier ein massiver Protest von 1 Million Menschen, die sich in einer der Hauptstraßen Madrids hier zusammengefunden haben, um gegen einen sozialistischen Staatsstreich zu protestieren. Auch das mal wieder ein kleines Anzeichen dafür, dass wir uns hier weiterhin in einem immer weitergehenden globalen großen Erwachen befinden. Das viel zitierte Great Awakening, die Hauptaufgabe in diesen Tagen ist es wohl weiterhin, möglichst viele Menschen dazu bringen, die Augen selbst zu öffnen. Also man kann den Menschen nicht die Augen öffnen. Das muss selber geschehen, aber da passiert meines Erachtens weiterhin sehr, sehr viel. Und ein bemerkenswerter Ansatz kam dann mal wieder von Elon Musk jetzt am Wochenende. Auch das werden wir uns später anschauen. Nun gut. Damit kommen wir nach Argentinien. Peronist versus Trump-Klon. Am Sonntag kommt es in Argentinien zur richtungsweisenden Stichwahl um das Amt des Präsidenten, heißt es hier beim ORF. Der ultraliberale Populist Javier Milei, im Zuge des Wahlkampfs oft als Argentiniens Trump bezeichnet, lag bis zuletzt Kopf an Kopf mit Sergio Massa, dem Wirtschaftsminister der aktuellen Mitte-Links-Regierung. Milei bekam zähneknirschend Unterstützung aus dem konservativen Lager. Unklar ist, ob das für den Sieg reicht. Und das hat sich dann gestern für mich dann doch überraschend bestätigt, dass man hier nicht versucht hat, noch irgendwas zu ummanteln, sondern dass man diesen reißt alles Niederpräsidenten, der Argentinien verängstigt, wie es hier heißt, nun tatsächlich an die Macht lässt. wir werden sehen, wie sich das dann auswirken wird. Hier heißt es dann noch, Anarchokapitalist gegen Systempolitiker, Schicksalswahl in Argentinien. Und wir hatten ja diesen Milei des Öfteren schon gesehen, unter anderem der schon fast legendäre Auftritt in einer Talkshow, als er eine Zentralbank-Piñata zerschlagen hat. Er gilt ja als einer, ja, wenn nicht der größte Feind der Zentralbanken, vor allem der Argentiniens natürlich. Und ja, ein zerknirschter Sergio Massa hat nun gestern Abend, gestern Nacht, kurz nach 12 deutscher Zeit zugeben müssen, dass er die Wahl gegen Javier Milei verloren hat. Ja, und das ist durchaus bemerkenswert. Milei ja unter anderem auch positiv dem Bitcoin gegenüber eingestellt. Wir werden sehen, wie sich das alles dann zeigen wird. So, ja, hier heißt es dann Argentinien, der Anarchokapitalist Milei ist neuer Präsident und wir gratulieren natürlich von unserer Seite da aufs Herzlichste. Ja, mit 55,76% lag er deutlich vor dem Wirtschaftsminister Sergio Massa, der 44,23% holen konnte. Und naja, wie gesagt, große Aufregung in den sozialen Medien, gerade im Twitter-Space, ist da einiges los momentan. Und da der Ökonom, wie er hier bei der Welt schon recht wertfrei genannt wird, nun die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen hat. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht am Montagmorgen. Ja, nach Donald Trump gratuliert Javier Milei. Macht Argentinien wieder groß. Und dazu könnte man vielleicht mal auf die Geschichte Argentiniens eingehen. Einst eines der reichsten Länder der Welt gewesen. Argentinien bedeutet ja so viel, wie mein heutiger Titel, nämlich das Land des Geldes, Argentum, oder sogar, des Silbers. Was ja früher eine sehr große monetäre Bedeutung gehabt hat. Und ja, hier heißt es, Trump gratuliert dem konservativen Milei für seinen großen oder riesigen Sieg in Argentiniens Präsidentschaftswahl. Also wir sehen in vielen, vielen Ländern der Erde, dass eine, man könnte durchaus Trumpization, also eine Trumpifizierung stattgefunden hat, egal ob das Trump war, ob das ja in Ungarn zum Beispiel hier Orban ist, ob das in Brasilien Bolsonaro ist und so weiter und so fort. Und nun haben wir tatsächlich mal jemanden, den man nicht durch gewisse Manipulationen von den Wahlergebnissen oder durch manipulierte Wahlergebnisse eben vor der Macht fernhalten konnte. Sondern in Argentinien hat es tatsächlich mal funktioniert, dass einer dieser Anti-Helden sozusagen nun ins Präsidentschaftsamt gelangen darf. Wie gesagt, noch ganz, ganz frisch diese Meldung. Wir schlafen mal ein paar Nächte drüber und schauen uns an, was dann tatsächlich geliefert wird. Ja, das nochmal als kleiner Hinweis. Javier Milei argumentiert, dass Argentiniens Zentralbank nicht existieren sollte. Und ja, wer sich ein bisschen mit der Geschichte der Zentralbanken der letzten 100 Jahre auskennt, wer sich ein bisschen mit den Schicksalen von denjenigen auskennt, die in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gegen Zentralbanken gearbeitet haben, der sieht, dass man hier auf einer finanziellen Ebene wohl an einem Punkt steht, an dem die Dinge grundlegend geändert werden müssen. Und da sind wir weiterhin live dabei und eventuell finden wir da in Argentinien den Beginn. Und ja, wo wir gerade bei einem Umschwung sind, auch da ist Argentinien ja durchaus federführend. Man hat seine IWF-Schulden, die mitnichten klein sind, in diesem Jahr bereits mit Yuan gezahlt, hat damit der den Dollar umkurvt sozusagen und liefert dafür damit einen Meilenstein, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie der Dollar dabei ist, seine internationale Vorherrschaft zu verlieren. Aber auch das eine Sache, auf die wir immer wieder eingehen. Ja, und wo wir gerade beim IWF sind, der Internationale Währungsfonds hat ein CBDC-Handbuch herausgegeben. Wunderbare Sache. Ich habe auch ganz zufällig das Titelbild hier. Kleines Meme, kleiner Spaß mal wieder. Ja, hier ein Comic, ein Cartoon. In der Mitte ist hier Satoshi Nakamoto dargestellt, der diesen drei Tierlein die Frage stellt, was zur Hölle sie da fabriziert haben. Wir haben ja eine Mischung aus dem US-Dollar, dem Bitcoin und dem Tether, also einem Stablecoin, und sehen hier, wie ja, die hybriden Zentralbankwährungen herausgekommen sind. Auch das natürlich ja, ein bisschen mit Vorsicht und Humor zu genießen. So, damit bleiben wir ein bisschen bei den Finanzen noch. Warum Buffett hortet Bargeld, weil er einen Sturm heraufziehen sieht, sagt ein Vermögensverwalter. Ja, ich stelle mir die Frage, ob Warren Buffett bereits weiß, dass Bitcoin digitales Bargeld ist. Ich gehe mal davon aus, dass sich das in diesen Kreisen inzwischen auch herumgesprochen haben sollte. Ja, ein Sturm zieht auf. Das sehen wir immer wieder. Aktuellste Meldung hier beim Fokus. Bankenbeben droht. US-Finanzinstitute sitzen auf 650 Milliarden Dollar Miesen. Ja, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Das war keine Überraschung. Ein kleinerer Bericht aus dem Pentagon, in dem man es mal wieder nicht geschafft hat, hier eine jährliche Audit durchzuführen, indem es um 3,8 Billionen US-Dollar geht, die in Militärkanälen verschwunden sind. Wer erinnert sich an die ja fast schon legendäre Pressekonferenz von, wie hieß er, Rumsfeld? Donald Rumsfeld am 10. September 2001, als es um 2,1 Billionen US-Dollar ging, die das Pentagon irgendwie nicht mehr finden konnte. War auch kein Problem, weil am 11. September hatte man da wieder einiges zu tun, und auch das mit der Finanzierung ja, lief mit dem Kampf gegen den Terror Gott sei Dank dann auch wieder an. Nur am Rande, um die ein oder andere zusammen, den ein oder anderen Zusammenhang anzudeuten. Ich sag's mal so. So, ja, immer wieder Meldungen, egal von wo. Die Bank of Japan stellt da momentan ein besonderes Sorgenkind dar. Die ja, japanische Zentralbank am Scheideweg, heißt es hier, zieht die Inflation endlich an oder droht der Yen-Ausverkauf. Also ohne weit in diese Themen einzutauchen, kann man durchaus sagen, dass, ja, wie in vielen anderen Thematiken auch, die Finanzwelt, egal wohin man blickt, am Anschlag steht. Und ja, eventuell ist auch das ein oder andere schon vorbereitet. Und ja, die Gerüchte, dass es sich, dass wir in einer Phase, einer Vorbereitungsphase zu einem Goldstandard befinden, mehren sich. Und da in dieser Meldung hier von der holländischen Zentralbank, das sind die, ihr kennt das Video, die Goldtransporter hier verschoben haben, egal. Ja, die holländische Zentralbank gibt zu, dass man sich für einen neuen Goldstandard vorbereitet hat. Hier bei Gainesville Coins, ja, sieht durchaus einigermaßen ja, glaubwürdig aus. Und wir wissen, viele, viele Zentralbanken oder fast alle Zentralbanken der Welt, gerade China und Russland, kaufen, horten ja seit Jahren das Gold. Und da sind wir weiterhin gespannt, was kommen wird. Ich tippe weiterhin darauf, dass man ja einen Versuch starten wird, einen goldgedeckten CBDC, sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, herauszubringen. Ich denke, dieses Kind werden wir uns noch anschauen müssen, bevor wir uns dann eventuell als Menschheit auf bessere Dinge besinnen können. Wir werden sehen, wie gesagt, ich lasse mich da durchaus gern überraschen. So, damit kommen wir nach Deutschland. Reale Staatsverschuldung Deutschlands erreicht Rekordhoch. Wunderbare Sache. Regierungsrüge vom Verfassungsgericht. Ja, viel Lärm um das falsche Thema. Auch in Deutschland natürlich alle Themen endgültig, vollständig am Anschlag. Und das wird den Menschen auch gezeigt. Hier heißt es von Christian Lindner, seines Zeichens Finanzminister dieses Konstrukts, müssen jetzt mit weniger Geld wirksame Politik machen. Lindner kündigt Kürzungen an. Ja, es ist ja nicht so, dass die Dinge ja, nicht jetzt schon völlig kaputt gespart sind an allen Ecken und Enden, außer natürlich die üblichen Themen. Und ja, aber selbst die finden da nun nicht mehr allzu viel Gehör, Stichwort Klima. Und ja, die Bild haut schön drauf, wie ich finde. Hammerbankrott der Ampel. So sprengte Scholz das Pleiteloch in die Staatskasse. Ja, sind wir schon zu dem Moment gekommen, an dem die Regierung dann offiziell auseinandergenommen wird. sieht langsam so aus. Die Bildzeitung macht da weiter natürlich einen wunderbaren Job, auf den man nicht verzichten wollen. Mehr Respekt, ihr Verfassungsallotris, heißt es hier, warum das Urteil aus Karlsruhe die Politik der Ampel grundsätzlich in Frage stellt. Ist ja nicht so, dass davor schon irgendetwas im Raum stand, was die Politik der Ampel in Frage gestellt hätte. Aber jetzt ist es natürlich vorbei. Und ja, das 60-Milliarden-Loch der Ampel droht jetzt Millionen Bürgern der große Heizschock. Entscheidender Plan steht auf der Kippe. Ja, wie so vieles andere auch. Also ihr merkt, ich wiederhole mich, am Anschlag. Ja, man kann in Deutschland blicken, wohin man will. Überall läuft es äußerst, äußerst rosig. Programme teils sofort gestoppt. Klimafondsurteil gefährden Milliardenförderung für den Bau. Und wunderbare Meldung hier. Das Popcorn ist jetzt schon alle. Hier geht es um die Bundeswehr, Kriegsfähigkeit und Verteilungskämpfe. Der Bundesverteidigungsminister und der Generalinspektor der Bundeswehr sprechen von Kriegstüchtigkeit, die durchzubuchstabieren, schwieriges Wort, ist unerfreulich. Ja, wie gesagt, das Popcorn. Mir ist es noch nicht ausgegangen, keine Angst. So, bleiben wir ein bisschen noch im besten Deutschland aller Zeiten. Um 60.000 Euro Grunderbe zu finanzieren, will der Juso-Chef bis zu 90% steuern. Wunderbare Idee, die 10% der Deutschen, die überhaupt noch arbeiten, jetzt endgültig zu schrumpfen, dass dann auch die auf die andere Seite der Macht sozusagen wechseln dürfen und irgendwer, niemand mehr da ist, der diesen ganzen Wahnsinn überhaupt noch finanzieren kann von wollen. Sind wir schon weit, weit entfernt. Und ja, die nächste gute Nachricht für all diejenigen, die hier aber möchten, dass das Land so schnell wie möglich ein Ende findet. Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder. Super Sache. Regierung macht unser Essen teurer. Ja, auch da muss ich, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Man scheint wirklich den Auftrag bekommen zu haben, das Ganze möglichst schnell an die Wand zu fahren. Aber das deutet sich ja auch schon lange an, noch lange bevor Herr Olaf Scholz und die Seinen ihre Ämter angetreten haben. So, dann heißt es hier, Kanzler wollte nie wieder höhere Gastrogebühren und bricht sein Steuerversprechen. Ja, alles kein Problem. Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder von 7% auf 19%. Wird natürlich die Letzten, die sich noch leisten konnten, in Restaurants zu gehen, dazu animieren, das in Zukunft noch ebenfalls zu tun. Und man fragt sich wirklich, wo das alles hinführen soll. Ja, ein weiterer kleinerer Kostenschock. Gut, die Patienten sind dann auch schon wurscht, wird der ein oder andere sagen. Rundfunkbeitrag soll auf 18,94 Euro steigen. Ja, ich hatte es, glaube ich, in letzter Zeit auch gezeigt, was jetzt alles ab 1. Januar steigen soll. Unter anderem die Maut, na jetzt schon so ab September, Dezember. CO2-Steuer soll, glaube ich, auch steigen und. Also, man versucht, in den letzten Tagen sozusagen noch das Letzte herauszuholen. Natürlich alles mit einem gewissen Ablaufdatum. Zurück zum Gastro-Exitus. 12.000 Betriebe vor dem Aus. Ampelplan, ein fataler Irrweg. Wie gesagt, wer hier immer noch mit einer gewissen Inkompetenz hadert, dem sei gesagt, dass man durchaus auch noch andere Aspekte natürlich betrachten muss. Unter anderem eventuell sogar eine gewisse Bösartigkeit systematischer Natur. Ja, wir blicken weiter auf verschiedene Aspekte, die in Deutschland super laufen. Lehrermangel an Berliner Schulen, total landunter. Den Menschen wird es immer wieder durch symbolische Aussagen gezeigt, wo wir stehen. Deutlicher Rückgang bei Industrieaufträgen, auch das natürlich völlig überraschend. Und was haben wir hier? Wenig Bestellungen, volle Lager. Wir verspielen gerade unseren Wohlstand, zumindest das, was davon noch übrig ist. So. Ja, ich habe schon angedeutet, auch die heiligen Kühe dürfen ganz, ganz langsam zumindest gestreichelt werden. Ja, schlechter Witz am Montagmorgen. Buchlandung trotz Boom. Der perfekte Sturm killt Solar- und Windkraft. Also die letzte große Hoffnung für den Wirtschaftsstandort Deutschland ebenfalls nun in Luft aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und dann haben wir noch den Kollaps in der Baubranche. In Deutschland wird es immer schlimmer. Und das, wie schon angedeutet, nicht nur in der Baubranche. Ja, eine der Protagonistinnen in diesem Trauerspiel ist weiterhin Nancy Faeser, beliebteste Innenministerin aller Zeiten, die einen Deal gemacht hat, eine Win-Win-Situation, wie die ja angedeutet, man glaubt es kaum in diesen Tagen, Fachkräfte aus Marokko. Man wundert sich, dass in Marokko überhaupt noch Fachkräfte rumlaufen. Die sollten auch inzwischen wirklich jetzt nach knapp 8 Jahren bei uns sein. Das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Deutschland ist in Kraft getreten. Da freuen wir uns alle. Eine Chance auch für junge Marokkaner, denen berufliche Perspektiven fehlen. Dabei betont das Land, selbst Nachwuchs zu brauchen. Also Marokko wahrscheinlich, das hier gemeint ist. Ja, wie gesagt, wir haben diese Invasion von Fachkräften ja jetzt ein paar Jahre mitgemacht und man wundert sich, wieso immer noch Fachkräftemangel besteht. Mengenmäßig sollten da doch der ein oder andere dabei gewesen sein. Ja, dass diese ganze Migration der letzten Jahre nicht unbedingt ein Erfolgsprojekt geworden ist, haben die meisten schon gemerkt. Und es äußert sich fast täglich. Land weiß nicht, was aus 45.000 Syrern wurde. Ja, alles kein Problem. Wir blicken nach München, wo man bei Asylunterkünften kein Tabu mehr kennt. München braucht immer mehr Flüchtlingsunterkünfte, um der Migrantenmassen Herr zu werden. Doch jetzt regt sich in der Stadt erstmals Widerstand. Man glaubt es kaum, weil auch Tabus gebrochen werden. Ja, diese mehr von einem Bevölkerungsaustausch. Der ein oder andere glaubt inzwischen sogar solche Verschwörungstheorien. So weit ist es gekommen. Ja, und vom einen bayerischen Dorf ins nächste. Explosiver Kessel. 100 Geflüchtete in 900 Einwohnerdorf. Streit in Bayern um Unterbringung eskaliert. Ich denke, auch diese Meldung hat hier eine gewisse Strahlkraft. Ist natürlich das einzige Dorf in Bayern, das da solche Probleme hat. Ja, krasse Asylaussage kommt da von Sachsen, Kretschmer. Die Leute lassen sich nicht mehr verarschen. Ich denke, soweit musste es kommen, liebe Bild-Zeitung. Allerdings sehe ich da durchaus noch einen gewissen Spielraum nach oben. Man versucht es allerdings weiter. Mega-Erfolg bei stationären Grenzkontrollen. 43% der illegalen Migranten zurückgeschickt. Das heißt, dass die andere Hälfte sozusagen reingelassen wurde. 266 Schleuser und 329 Drogenschmuggler erwischt. 76 Haftbefehle wurden vollstreckt. Na endlich passiert mal was. Da können wir uns ja dann eigentlich mal wieder ganz entspannt zurücklehnen. So, zurücklehnen konnten wir uns auch am Samstagabend, als wir uns das große Spiel zwischen Deutschland und der Türkei, eigentlich muss man sagen zwischen Türkei und Deutschland, anschauen durften. Und ja, selten ein so symbolträchtiges Spiel gesehen. Eine Mannschaft, die homogen daherkommt und ja, das, was von der deutschen Nationalmannschaft übrig geblieben ist, mal wieder zerlegt hat. Die Deutschen haben immer Probleme, wenn es gegen Mannschaften geht, die weniger Migrationshintergrund mit sich tragen als man selbst. Beispiel Japan, Südkorea, Mexiko und so weiter und so fort. Und jetzt eben die Türkei. Und ja, der ein oder andere hat ja gemunkelt, dass wenn zwei türkische Kapitäne auf dem Platz stehen, die Dinge eh schon von vornherein klar waren. Also da könnte man viele, viele sagen. Aber ja, ganz egal. Wie symbolisch steht diese Niederlage für den Zustand des Landes. Ich denke, die meisten haben sich schon drüber aufgeregt, über dieses 3:2. Den allermeisten wird es hoffentlich egal sein. Und hier ist das TV-Frage an DFB-Boss. Haben Sie sich gestern zu Hause gefühlt? Ja, die Stimmungsdämpfer von Berlin. Und ja, völlig überraschend, dass man, wenn man in Berlin, wie in jeder anderen deutschen Großstadt auch, ein Spiel gegen die Türkei ausrichtet, dass man in der Unterzahl sein wird und das eventuell eine Sache, an die sich die Deutschen da langsam gewöhnen sollen. Und ja, auch Thomas Müller hat es gemerkt, die Atmosphäre hat uns gewurmt. Das Türkei-Heimspiel ärgert Müller. Ja, was soll man zu diesen Dingen sagen? Auch hier wird es den Menschen mal wieder gezeigt. So, gleichzeitig war ja Erdogan, ich glaube, er war nicht im Stadion, aber war in Deutschland, eben zu Besuch, im Besuch des Präsidenten der Türkei. Scholz pocht bei Erdogan auf Rücknahme von Migranten ohne Bleiberecht. Ja, lieber Herr Scholz, das wird mit Sicherheit funktionieren. Wie der deutsche Bundeskanzler bei Erdogan angekommen ist, hat er wenige Stunden später dann klargemacht. Nur ein Tag nach Gipfel mit Scholz, kaum zu Hause, hetzt Erdogan gegen Deutschland. Ja, von einer imperialistischen Kreuzfahrerstruktur wird gesprochen und Scholz ist ab jetzt nur noch der andere. Egal. So, damit kommen wir in die Vereinigten Staaten, wo ebenfalls das ein oder andere los ist, den Menschen weiter die Augen geöffnet worden sind. Neben Verschwörungstheorien wie Wahlbetrug nun auch herauskommt, dass eventuell der Aufstand am 6. Januar doch nicht von Trump-Anhängern ausging, sondern da eventuell staatliche Strukturen und so weiter und so fort. Und ja, aus diesem Grund, sehen wir in den USA auch eine Bewegung, in der mehr und mehr Politiker, auch junge Politiker, zurücktreten. Sie werden wohl ahnen, was da auf sie zukommen mag. So, und dann hat der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nun offiziell eine erste Charge an Überwachungsmaterialbändern veröffentlicht. Und ja, große, große Überraschung natürlich. Es gab keinen Aufstand und ja, keinen Riot. Alles eine große, große Medienkampagne mal wieder gewesen. Der US-Kongress veröffentlicht 40.000 Stunden Videos zum Sturm auf Kapitol. Gesichter bleiben ja verpixelt, wer hätte es gedacht. Tucker Carlson hat gesagt, er hat Zugang zu 44.000 Stunden der Videos zum 6. Januar. Frage hier jetzt, ob hier 4.000 Stunden abgehen. Werden wir alles sehen. Wie gesagt, ich denke, da wird es auch nachrichtenmäßig zu uns nach Europa rüberschwappen. Und ja, hier heißt es einmal Zero Hedge. Neue Aufnahmen vom 6. Januar zeigen, dass die Kapitolpolizei wohl den Aufstand angezettelt haben könnte, indem man Munition in die friedliche Menge geschossen hat. Also da wird es einiges zu finden gehen, auch die Rolle von Pelosi und so weiter und so fort. Und hier ist es dann, ja, der Protest am 6. Januar im Kapitol war, ja, staged, also aufgesetzt. Es gab bezahlte Schauspieler, die involviert waren. Wer hätte es gedacht? Gibt's, wie gesagt, sehr, sehr vieles zu finden in den sozialen Medien. Und ja, die üblichen Verdächtigen beginnen schon damit, hier dazu aufzurufen, das Ganze genauer zu untersuchen, allen voran Marjorie Taylor Greene. Und ihre Aussage hier, MAGA, also die Make America Great Again Bewegung, hat es nicht getan. Eine Sache, die ja den meisten Beobachtern schon seit 2,5 Jahren klar ist, aber ja, die nun pünktlich auch aufs Tablett kommen dürfen. So, Trump lobt Johnson dafür, dass er diese Videoaufzeichnungen veröffentlicht hat. Und sagt, dass die Aufnahmen alles zeigen werden, wie es sich zugetragen hat. Auch da sind wir gespannt. So, nächster Erfolg oder nächste Niederlage für Trump-Gegner vor Gericht, je nachdem. Gericht lehnt Klage ab. Trump darf bei Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado antreten. Das ist ja noch eine Finte gewesen, wie man Donald Trump vor einer eventuellen Präsidentschaft abhalten könnte. Große Show auch hier. Und ja, wo wir bei der großen Show sind, blicken wir auf den Schauspieler Michael Rappaport. Der ein oder andere wird ihn kennen. Ein linker Comedian, Michael Rappaport, wie gesagt, sagt, dass er für Trump wählen wird, wenn ja, er von seinem Antisemitismus abkommen wird. Wenn wir diese ganze erfahrene Situation, ich übersetze mal so, unter Kontrolle bekommen, sagt Rappaport, wird der Antisemitismus in Amerika noch weiter steigen. Und er ist bereit, Trump zu wählen. Man glaubt es kaum. Auch das ist der Augenöffner für den einen oder anderen. So, und dann heißt es hier noch bei The Hill, Trump möchte die Regierung zu einer Waffe umfunktionieren, um persönliche Rache zu üben. Also hier wird ihm genau das vorgeworfen, was gegen ihn die ganze Zeit schon passiert ist. So, und dann blicken wir noch ganz kurz auf Sleepy Joe, in seiner ganzen Eleganz. Ich lasse einfach mal laufen.
69% der Demokraten sagen, der ist zu alt, der Joe Biden. Aber wenn sie dann gefragt werden, wem würden sie denn vertrauen, gegen Donald Trump zu gewinnen am Ende, dann sagen die meisten doch wieder Joe Biden. Wenn er es denn halt ist und wenn er gesundheitlich das schafft, er ist zerbrechlich, das muss man klar sagen, aber gleichzeitig ist er geistig voll in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Das erleben wir, wenn wir ihn bei einstündigen Pressekonferenzen sehen, wenn er gezwiebelt wird von Journalisten. Dann ist er absolut auf der Höhe.
Und stolpert nicht.
Er stolpert, ja, er, Natürlich stolpert er. Er übt jetzt, damit er nicht so häufig die Balance verliert, das Gleichgewicht. Das klingt lächerlich, aber die Wahrheit ist, in Amerika gibt es auch in der Demokratischen Partei kaum jemanden, der die Auctoritas im altrömischen Sinne, also im Grunde genommen den Respekt und den Nachweis, dass er Dinge voranbringen kann, erbracht hat, wie ein Joe Biden. Und deswegen sagen die sich alle, wenn er denn will, dann werden wir ihn auch wählen. Und ich glaube, nach jetzigem Stand hat er relativ gute Chancen.
Ja, genau. Über ein gewisses Engagement von Big Mike haben wir ja schon gesprochen. Aber ja, man muss diesen Mann nur in die Augen schauen, zumindest das, was da dargestellt wird, um zu sehen, wie fertig hier gewisse Administrationen sind. Und wo wir gerade bei Gesichtern sind, auch NTV hat es gemerkt, hat Blinkens Gesicht spricht Bände, während Biden über Xi spricht. Ja, haben wir das Video da leider nicht. Also ich denke, solche panischen Anwandlungen kann man auch sehr, sehr schlecht Schauspielern. Da wird das ein oder andere passiert sein bei Besuch von Xi in Kalifornien. Und ja, auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ein neues Staatsbegräbnis steht an. Rosalynn Carter, die ehemalige First Lady und ruhelose Menschenfreundin, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Auch da wird diskutiert, ob das ein oder andere offenbart werden könnte. So, dann blicken wir auf Elon Musk, der dieses Wochenende auch wieder viel geboten hat. Erstmal hat er einen thermonuklearen Rechtsstreit gegen Media Matters angekündigt. Er beschuldigt Media Matters, die Plattform X aggressiv manipuliert zu haben, um Screenshots zu produzieren, um Hass-Content zu beweisen. Und ja, als Ergebnis haben wir hier zum Beispiel Apple und Disney, die Werbung auf X verweigern wegen angeblich antisemitischer Beiträge, die unter anderem mit dem Wirken von Media Matters wohl vermeintlich natürlich nur zusammenhängen. Und ja, Elon Musk wird auch mehr und mehr in das Eck eines Antisemiten, eines Verschwörungstheoretiker gedrängt. Durch seine antisemitische Tweets zeigt Elon Musk seine tatsächliche Wahrheit, sein wie würde man es bezeichnen? Seine Gesinnung sozusagen. Ja, und dann haben wir die Situation aus irgendeinem Grund, dass auf X, dass der Hashtag Firmament, hier lesen wir, also Kuppel oder Dome, trendet. Und das hängt eindeutig zusammen mit der nennen wir es Explosion der dritten Rakete, die dieses Jahr von Elon Musk und SpaceX ins All, Anführungszeichen, ins All geschickt wurde. Und ja, noch ein Wort zu Elon Musk selbst. Auf Wikipedia wird er inzwischen schon als ein Verschwörungstheoretiker dargestellt. Und ich habe mich gefragt, kann es denn möglich sein, dass diese Diskussion rund um einen Firmament jetzt schon auf die Bühne darf? Lesen wir irgendwann in der Bild-Zeitung, ist die Erde flach oder leben wir unter einer Kuppel? Wir werden alles sehen. Aber ja, ich dachte durchaus, dass dieses Thema noch etwas weiter von der Weltöffentlichkeit entfernt ist, ferngehalten wird. Allerdings, wenn wir uns das anschauen, was auf Twitter los ist, dann ist es schon wichtig, hier Elon Musk als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Ja, was ist passiert? Raketensystem Starship explodiert auch beim zweiten Teststart. Wir haben ähnliche Bilder gesehen wie beim ersten und ich würde sagen, wir schauen es uns einfach an. Hier, als Elon Musk und SpaceX versuchen, das Firmament zu durchbrechen. Also da fliegt sie und zack. Ja, und dieses Bild merken wir und im Netz wird diskutiert, ob das nicht eher mit einem Stein Ähnlichkeit hat, der ins Wasser fällt. Ich komme auf dieses Bild zurück. Hier, bitte nicht verwechseln, wird nochmal klargestellt, dass Elon Musk nicht behauptet ist, dass die Erde flach ist. Würde natürlich nie tun. Wäre ein Riesenaufhänger, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man darf nicht vergessen, dass hier jeder natürlich seine Rolle spielt. Der ein oder andere sieht hier ein Anzeichen für die freimaurerische Tätigkeit von Elon Musk in den 33 Triebdüsen, die er in dieser größten Rakete der Welt eingebaut wurden. Also da kann man so oder so argumentieren. Die anderen, die andersrum argumentieren möchten, sehen hier die weißen Hüte, die hier die Dinge unter Kontrolle haben. Auch das sei alles mal so dahingestellt, wie gesagt, mit offenen Augen durch das Leben gehen. Ja, dann haben wir eine kleine Exkursion in die Geschichte. Vor 60 Jahren haben die USA eine Atombombe im All gezündet. Böse Zungen behaupten, dass man da versucht hat, durch gewisse Grenzbereiche zu kommen, sich durchzusprengen, sozusagen sich rauszusprengen. Und dazu passt vielleicht auch die Aussage einer gewissen Hillary Clinton, die im Jahr 2009 eine Aussage gemacht hat. Hier heißt es, man versucht, die höchste und härteste Glasdecke, highest hardest glass ceiling, zu zerschmettern. Natürlich hat das was mit Donald Trump zu tun, natürlich alles Verschwörungstheorien, aber man muss es den Menschen natürlich auch zeigen. Und ja, damit erinnern wir uns zurück an das Bild hier. Natürlich ebenfalls sehr, sehr weit hergeholt und erinnern uns an die Nord Stream Explosion, die da eventuell durchaus eine gewisse Ähnlichkeit hat, wenn man sich das so anschaut. Ist, wie gesagt, Schwurbelei, krudester Natur. Aber ja, schauen wir uns doch mal hier die Überschrift an. Europa muss das Undenkbare denken. Und was wäre undenkbarer, als dass wir uns hier unter einer riesigen Kuppel befinden? Wie gesagt, hat natürlich alles nichts mit nichts zu tun. Wir sind gespannt, wie da die großen Offenbarungen kommen werden. Wäre natürlich eine Sache, wenn Elon Musk irgendwann dazu geben müsste, dass wir da einfach nicht durchkommen. Wir werden sehen. Wir werden sehen und bleiben bei der Nord Stream 2. Immer wieder dieses Foto. Und ja, immer wieder die gleichen Vorwürfe. Ukrainische Spezialkräfte haben Nord Stream gesprengt, wenn sie denn dazu in der Lage gewesen wären. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, bleiben wir in Ukraine. Rund 190.000 Ukrainer bleiben eben nicht in Ukraine, sondern sind, obwohl sie im wehrfähigen Alter wären, in Deutschland gestrandet. Inzwischen sehen sogar die Top-Experten der USA, dass westliche Ziele im Ukraine-Krieg nicht mehr erreichbar sind. Also auch da sind wir am Ende. Ich habe ein Video gesehen mit einem Abgesang von Zelensky zwischen Parabis und sowas. Also ja, ich denke, ich sage das schon lange, ich sage das seit Tag 1. Aber ich stelle die Frage, wie lange kann das Ganze hier tatsächlich noch gehen? Ähnliches muss man wohl für den Krieg in Israel sagen. Auch dort gibt es gewisse Gerüchte über Netanyahu zum Beispiel, dass da gar nichts mehr so läuft, wie es uns offiziell gesagt wird, sondern auch hier nur gewisse Dinge abgearbeitet werden. Die Hamas hat die Kontrolle in Gaza verloren, laut einer Meldung von Israel. Soldaten der israelischen Armee nehmen das Parlament ein. Wie lange kann das Ganze noch dauern? Wie gesagt, auch hier. China spricht sich für Zwei-Staaten-Lösung aus. Das war eigentlich eine andere Meldung. Krieg im Nahen Osten. Ja, Israel rückt am Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen mit Bulldozern vor. Man hat mal wieder einen Tunnel entdeckt. Auch das ist weiter ein großes Thema. Und ja, wenn die Berliner Zeitung schon schreibt, was vor 3-4 Wochen noch übelste Verschwörungstheorie gewesen ist, dann wissen wir auch hier, dass die Dinge einen gewissen Progress bringen. Israels Armee soll am 7. Oktober versehentlich auf Festivalbesucher geschossen haben. Ja, alles natürlich ohne jeglichen Grund und ohne Hintergedanken. So, dann haben wir in Israel selbst Gerüchte und auch viele, viele Forderungen für eine Verhaftung von Netanyahu. Hier heißt es Numsa, das ist eine Gewerkschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, fordert, dass Netanyahu wegen Völkermord verhaftet werden sollte. Ja, werden wir uns anschauen. Damit springen wir noch kurz in Richtung Osten, nach Afghanistan. Opiumproduktion in Afghanistan bricht drastisch ein. Eventuell, was soll man da sagen? Nach der Übernahme der Amerikaner im 2002, 2003 ist ja der Opiumanbau um das Achtfache gestiegen. Dann gab es auch ja die deutsche Bundeswehr, die unsere Freiheit am Hindukusch sozusagen verteidigt hat. Und seitdem die Amis jetzt seit letztem Jahr weg sind, haben die Taliban gesagt, nö, Schluss mit dem Drogenanbau und haben das Ganze jetzt tatsächlich drastisch gekappt. Böse Zungen würden behaupten, dass die Amerikaner die CIA nur wegen dem Opiumanbau in Afghanistan waren. Stimmt natürlich nicht, da ist ja noch auch ein bisschen Öl vorhanden. Aber ja, ihr merkt auch hier, ändern sich die Dinge. So, dann zurück nach Deutschland. Erst Zuschuss, dann Razzia. Bundesregierung zahlt seit Jahren Millionen an Islamverbände. Wer hätte es gedacht? Hochrangiger Taliban-Führer spricht bei DITIB, Moscheeverein in Köln. Alles gut. Ja, bestes Deutschland aller Zeiten weiterhin. Und ja, da gab es gestern einen kleineren Eklat. Skandalauftritt bei Wahlrede. Bärtige Transfrau stürmt ohne Bart linken Parteitag. Hier unsere gute Freundin Bijan Tavassoli. Ich habe da immer wieder drüber berichtet. Brüllt und redet auf Martin Schirdewan am Mikro ein. In der Vergangenheit hat er sich zeitweise als lesbische bärtige Transfrau ausgegeben. Ja, wir erinnern uns. Große Show auch von ihm. Und ja, ebenfalls auf dem linken Parteitag wurde Carola Rakete als Europa-Spitzenkandidatin gewählt, alles, ja, Beobachtung von einem sinkenden Schiff. Wo wir gerade bei den Linken sind, ich habe meine Meinung in den Tagesthemen gesagt, dann kam der linke Shitstorm, willkommen im Club, regt euch doch auf, eine Kolumne von Jula Ruß. Vor etwa 3 Wochen habe ich meinen ersten Kommentar in den ARD-Tagesthemen gesprochen, das Thema Flüchtlinge, meine Meinung, es kommen zu viele und es müssen mehr abgeschoben werden. Dann prasselte die Wut von links auf mich ein, ja, wer hätte es gedacht. So hat jeder seinen eigenen kleinen Aufwachmoment. Und ja, den Aufwachmoment gab es dann wohl auch bei dem Reichsbürgertreffen in Wemdingen, Bayern. Polizei findet Joints bei Reichsbürgern. Ja, Gott sei Dank konnte hier Schlimmeres verhindert werden. Und man stelle sich vor, Snoop Dogg hätte von dieser Veranstaltung erfahren. Aber der ist ja draußen, wie gesagt. Ja, schlimme Geschichte, soll natürlich nicht wieder vorkommen. Und zeigt den Deutschen natürlich, wie bedrohlich die Reichsbürger für das beste Deutschland aller Zeiten sind. Ja, es gab eben eine Festnahme bei diesem Treffen und auch einen Angriff auf Journalisten beim Reichsbürgertreffen. Also alles ganz, ganz schlimm gewesen wohl. Und ja, bitte, bitte gehen Sie weiter und halten Sie sich auch hier fern. So, dann wären wir beim Verfassungsschutzchef Haldenwang. Er verfolgt laut Tichy hier persönliche Anliegen, vordemokratisches Amtsverständnis. Ja, was war denn vor dieser Demokratie im besten Deutschland aller Zeiten? Ich kann mich nicht erinnern. Das muss so in den Jahren vor 48 gewesen sein. Hm. Naja, egal. Wird schon passen. Und ja, zum Schluss noch ein paar Worte zum Corona-Gedöns. Anders kann man es ja nicht mehr bezeichnen. Corona-Untersuchungsausschuss hat Kanzlergattin Britta Ernst gelogen. Nein, sie kann sich nicht mehr erinnern. Scheint wohl, ja, ich wollte sagen, also ich sage jetzt in der Familie zu liegen, ich wollte was anderes sagen, aber ich denke nicht, dass es eine übertragbare Krankheit ist, Vergesslichkeit, aber egal. So, Lehrerin aus Beamtenverhältnis entfernt, sie, ja, dient hier mal wieder als Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich innerhalb des Systems kritisch gegen das System äußert. Corona-Skeptikerin fliegt von der Schule. Richtig, so wird hier der ein oder andere sagen. Landgericht weist Klagen wegen Corona-Impfschäden ab. Nicht zu beweisen, klarerweise. Turbokrebs nach Corona-Impfung. Bericht zurückgezogen. Ja, der Rückruf eines Agenturberichts über einen möglichen Zusammenhang zwischen Corona-Impfung und Krebs wirft Fragen auf. So ganz langsam kommt da auch dem ein oder anderen Journalisten die Idee, dass da irgendwas doch gewaltig falsch gelaufen ist. Ja, Ärzte rufen zu Impfungen auf, trotz allem linker Arm Grippe, rechter Arm Corona, alles rein, was keine Miete zahlt. Erste Kliniken verlangen wieder Masken und schränken Besucher ein, ja. Es wird jeder Versuch unternommen, hier den Menschen nochmal aus seiner Ruhe zu bringen. Allerdings sieht man doch im globalen Vergleich, dass da gewisse Fragen langsam nicht mehr wegzudiskutieren sind. Beim Telegraph aus Großbritannien heißt es hier, der wahre Covid-Impfskandal ist langsam erkennbar oder endlich erkennbar. Die Jungen und Gesunden, die ein minimales Risiko hatten, Corona zu bekommen, hätte nicht gesagt werden sollen, dass sie sich impfen lassen sollen. Also die Jungen und Gesunden wurden zur Impfung gedrängt und das war ein Fehler. Das ist eine Sache, die man Großbritannien schon ganz langsam zugibt. Ebenfalls für diese Meldung, ebenfalls im Telegraph. Die globale Erwärmung könnte nicht so schnell vonstatten gehen, wie wir gedacht hätten. Nein. Hier kippen wir mal wieder zu durch die Blume, dass alles ein riesiger Fake ist. So, und dann haben wir hier Senator Ron Johnson, der ein Interview mit einem Berater von Fauci fordert. Er ist nämlich tief besorgt, dass hier Schlüsselberichte über Corona zerstört worden sind. Nein, man wollte doch hier nichts vertuschen, gibt ja auch nichts zu vertuschen. Ist ja alles wunderbar gelaufen. Und ja, dass es auch in Zukunft weiter so geht, brauchen wir natürlich ein mächtiges Instrumentarium, sprich die WHO. Global Health Summit wird die WHO das neue Imperium. Ja, wunderbare Sache. Ohne globale Gesundheit könne es keinen globalen Frieden geben. So, dann nochmal zurück in die Vereinigten Staaten. US-Armee will wegen Impfverweigerung entlassene Soldaten zurück in den Dienst holen. Super Sache. Keine Nadel mehr. Die Gates Foundation hat nun eine neue Impftechnologie erfunden, wird mit Pflastern wohl funktionieren. Und ja, wo wir gerade bei den Reichen und schon sind. Das letzte Rockefeller-Anwesen ist in Greenwich im Bundesstaat New York, glaube ich, für 9 Millionen US-Dollar verkauft worden. Schnäppchen. So verkaufen hier die Reichen und schon ihre Immobilien das seit Jahren. Und dann noch hier. Wir alle füttern die Milliardäre durch. Wall Street-Expertin warnt, nein, die Milliardäre sind doch nicht etwa ein Problem. So, ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nur klarstellen, hier mit der letzten Sendung und dann die Situation in Argentinien und ja, rund um die Firmaments-Diskussion aufbringen oder mitnehmen. Wir blicken auf einen weiteren T-Online-Artikel. Gab es mehrere Kennedy-Mörder? Neue Zweifel an Ermittlungen. Es war eine Verschwörung. Auch hier. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir noch ein seltenes Naturphänomen in Alaska. Sicht bis auf den Grund. See glasklar zugefroren. Ja, und wie es der Zufall will, handelt es sich hier um den Rabbit Lake, den Kaninchensee. Gute Sache. Und ja, dann haben wir noch die Vulkane weltweit. Island-Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Auch der Popocatépetl meldet sich und scheint kurz vor dem Ausbruch zu stehen, wie viele andere, unter anderem auch in Italien. Und ja, da fragt man bei Katholisches, wie biblisch kann es werden? Weltweite Vulkanaktivitäten, was will uns das sagen? Ja, wie gesagt, es dürfte biblisch werden. Und dazu noch meine letzte Meldung für heute. Studie, Königreich Davids und Salomos könnten existiert haben. Ja, Archäologen wollen Belege gefunden haben. It's gonna be biblical. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Unterstützung, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche einen guten Start in die Woche. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich sehr, sehr bald wieder hören, da ich davon ausgehe, dass die Dinge sich entsprechend weiterentwickeln. Wie gesagt, wir stehen an allen Ecken und Enden am Anschlag. Oder wie man es auch formulieren könnte, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. In diesem Sinne, alles, alles liebe euch, lasst euch nicht ärgern, geht's raus in die Natur und lasst den lieben Gott einen guten Mann sein. Ich bin dann mal wieder draußen. Macht es gut.